diese gewalttätig werden. Sie verfügen also, Institutionen verfügen über Macht und müssen über Macht verfügen, damit sie ihrem Zweck gerecht werden, nämlich den Schutz Schwächerer. Eine Gesellschaft wird nicht humaner dadurch, dass man Institutionen schwächt. Zugang zu Macht soll deswegen auch nicht dem Zufall überlassen werden. Eben nicht einfach nur dem stärksten persönlichen Charisma oder dem jeweils stärksten Ellenbogen. Gerade das starke persönliche Charisma bedarf eines institutionellen Gegengewichtes, um im Fall der Fälle nicht eine Gemeinschaft als Ganze einfach zu verzaubern und zu überwältigen. Man könnte auch sagen, es sind die im Verhältnis zu den einzelnen starken, schwachen Institutionen, die traumatisieren. Oft sind es ja gerade die Leistungsträger in der Institution, die mit ihrer Leistung blenden und hinter dem Versteck der Blendung ihre Macht missbrauchen. Wenn Institutionen keine starken Verfahren und entscheidungswillige Leitungen haben, geben sie dem Missbrauchsrisiko Raum. Das ist ja auch eine Erfahrung, die mit dem Missbrauch zusammenhängt. Wenn wir uns anschauen, in der Regel jedenfalls, es gibt auch andere Muster, aber ganz oft ist es ja die Unterlassung des Schutzes, hängt damit zusammen, dass der Täter eben ganz besonders wichtig ist für die Institution, weil er ganz toll den Chor leitet, weil er ganz tolle Projekte mit den Jugendlichen macht, weil er auch noch ehrenamtlich während der Ferien unglaubliche Sachen hochzaubert. Und so jemanden legt man ungern Steine in den Weg oder bremst ihn. Das ist ein Aspekt der traumatisierenden Institution. Die Institution traumatisiert deswegen, weil sie die Macht, die sie eigentlich hat, um zu schützen, nicht nutzt, um zu schützen, sondern den Tätern Macht gibt und selbst vor ihnen kapituliert. Ganz schlimm ist es natürlich, wenn die Leiter der Institution selbst missbrauchen. Das sind die Fälle wie zum Beispiel in der Odenwaldschule oder eben auch bei uns im Jesuitenorden im Aloysius-Kolleg in Bonn. Da waren es dann die Leiter und dann wird es besonders schwierig. Dann geht es natürlich dann an die Frage der nächsten Institution. Wo ist die Institution, die die Machtverteilung in der Institution noch einmal kontrolliert? Wie kann es sein, dass bestimmte Personen in Leitungspositionen hineinkommen? Und wo ist nochmal die Qualitätskontrolle? Wo werden die kontrolliert? Ja, traumatisierte Institution, mein vierter Punkt. Um die Komplexität des Phänomens Missbrauch in Institutionen noch besser in den Blick zu bekommen, wurden ja in den letzten Jahren in den Aufarbeitungsprozessen die Begriffe der traumatisierenden und der traumatisierten Institution entwickelt. Über diesen traumatisierenden Aspekt sage ich gleich noch mehr, über das hinaus, was ich gerade angedeutet habe. Mit der Beziehung des Begriffs Trauma auf die Institution soll ausgedrückt werden, dass nicht nur die Betroffenen bzw. Opfer der Gewalt stark belastet sein können, sondern auch die Institution, in der diese Gewalt stattgefunden hat. Und das umso mehr, wenn besondere Leistungsträger in der Institution unter den Tätern sind. Also der sexuelle Missbrauch einen großen Betroffenenkreis hat und die Institution eher zu einer Leugnung der Vorfälle tendiert. Mit der Formulierung von der traumatisierten Institution ist ausdrücklich nicht gemeint, dass die Institution selbst Opfer ist. Um mal ein Beispiel aus der katholischen Kirche noch einmal zu zitieren, für diese Selbstviktimisierung der Opfer, also wo die Institution sich selbst als Opfer geriert, der Bischof von Regensburg formulierte noch im März 2010, nachdem betroffenen Berichte aus dem Kreis der ehemaligen Regensburger Domspatzen auftauchten, folgendermaßen, Zitat, solche, die um jeden Preis die katholische Kirche um ihren guten Ruf bringen wollen, haben sich die Regensburger Domspatzen ausgesucht. Ein Glanzstück des Bistums soll in den Dreck gezogen werden. Ja, solche Äußerungen sind es gerade, die die Belastung der Institution deutlich machen und sie zugleich noch stärker belasten, da sie die Aufarbeitung behindern und damit auch wiederum traumatisieren. Es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen dieser Traumatisierung im Passiv und im Aktiv. Fünfter Punkt, dazu also der institutionelle Aspekt des Missbrauchs. Aus der Perspektive der Betroffenen hat der Missbrauch zwei Aspekte. Die habe ich ja schon auch in der Ursprungsszene benannt. Zum einen die Tat der Täter, zum anderen aber das Versagen der Institutionen. Und beide Aspekte des Missbrauchs schmerzen die Betroffenen. Oft mache ich im Gespräch mit Betroffenen die Erfahrung, dass das gestörte Verhältnis zur Institution noch mehr schmerzt als das Verhältnis zu den Tätern. Ich zitiere einen Betroffenen, der sagt, der Zorn, den ich in mir habe, ist, dass das System so versagt hat. Zitat Ende. Viele Betroffene haben die Täter hinter sich gelassen. Oft sind sie auch schon gestorben. Sie ringen aber weiterhin um ihr Verhältnis zur Institution. Das zeigt sich auch daran, dass sich Betroffene für die Aufarbeitung ihrer Geschichte an die Vertreter derjenigen Institutionen wenden, die ihr den Schutz versagte, als es dran gewesen wäre zu schützen. Also, das ist ja der Punkt. Die drei Männer kamen zu mir. Sie kannten mich nicht, ich kannte sie nicht. Ich bin gleich alt wie sie. Ich war damals nicht in Kanises Kolleg 1980. Da war ich noch ganz woanders. Ich kenne die Täter nicht immer persönlich, aber sie kommen zu mir. Und damit sagen sie mir etwas über die Institution. Sie fordern nicht nur Strafe für die Täter oder eine nachträgliche Korrektur der Unterlassung der Strafe zum Zeitpunkt der Tat, sondern auch Anerkennung, Entschädigung. Das Versagen der Institution ist vielschichtig. Zunächst kann es offensichtliches Versagen von Leitungspersonen sein. Also obere Personalverantwortliche, Schulleiter, die von Taten wussten und sie vertuschten, indem sie Druck auf die Opfer machten, damit sie schweigen. Oder indem sie Täter, im Wissen, dass es Täter sind, stillschweigend versetzten, sodass sie an anderen Orten weitermachen konnten.